Wir wünschen euch eine gute Ferienzeit und senden deswegen jetzt im August die ein oder andere Wiederholung, damit wir uns ein bisschen erholen können und neue Kraft sammeln für den September. Wir hören uns im Herbst wieder mit frischem Material. Bis dahin euch einen schönen und erholsamen Sommer.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute haben wir uns ein großes Thema vorgenommen. Ein schweres Thema, aber ihr wisst, ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir gehen auch durch den Schmerz mit euch zusammen. Ein Thema, was mich persönlich auch sehr bewegt. Aber das muss jetzt hier nicht Thema sein. Ein Thema, wo es wahnsinnig viel Material gibt. Und ihr habt auch immer wieder aus verschiedenen Richtungen angemerkt. Dazu mögen wir doch bitte etwas machen, Mai Höeng. Wir sprechen über Narzissmus. Und das ist ein Thema aber, wo du wahrscheinlich auch direkt eine Stunde oder zwei monologisieren könntest.
Ja, oder eine ganze Woche, weil es gibt so viel dazu zu sagen, von so unterschiedlichen Blickwinkeln, und es ist gar nicht abschließend. Es gibt so viele Dinge, die auch kontrovers diskutiert werden, und so viel, wo noch was fehlt, finde ich. Also da könnte man wirklich ganz ewig drüber sprechen.
Eine ganze Woche, sehr schön. Ja. Mai Höeng ist Psychologin, Doktor, Therapeutin, Buchautorin und Podcast-Moderatorin und hat uns ein bisschen hier was zusammengestellt an dieser Stelle. Ich bin Moderatorin, Speakerin, Autorin und beschäftige mich auch mit all diesen Themen. Also wir sind auf jeden Fall knietief im Thema drin. Fangen wir mal an, natürlich als erstes, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Jeder hat das schon mal gehört. Es ist in aller Munde, alle berichten darüber. Wie gesagt, es gibt ganze Buchreihen dazu in Buchläden. Wie ist denn unsere Arbeitsdefinition für diese nächste halbe Stunde, die wir hier miteinander verbringen? Was ist Narzissmus?
Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist schwierig, es ist in aller Munde, und es ist auch gar nicht so leicht, so eine einheitliche Definition zu finden, weil es sehr darauf ankommt, welche Perspektive wir einnehmen. Also umgangssprachlich könnte man ja sagen, ne, narzisstisch irgendwie jemand, der selbstverliebt ist, oder halt tatsächlich dieser Krankheitsbegriff, da gehe ich später nochmal näher drauf ein, in der Psychologie, weil das auch eine Erkrankung sein kann. Oder, und das ist die Definition, auf die ich denke, wir uns einigen können, dass wir das Kontinuum wiedersehen, dass Narzisstisch sein oder Narzissmus ein Persönlichkeitsstil ist, der von sehr gering ausgeprägt, und jeder hat vielleicht so eine kleine Ego-Seite in sich, bis zu einer wirklichen Erkrankung sein kann. Und in diesem Bereich dazwischen, da können wir heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie wir damit umgehen können. Aber wichtig, Narzissmus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, und ähnlich wie Körpergröße auch ein Merkmal einer Person ist, ist das in der Bevölkerung auch normal verteilt. Das heißt, im Durchschnitt sind Leute irgendwo da in der Mitte, und nur sehr wenige weichen sehr stark davon ab und haben dann zum Beispiel eine wirkliche narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Was ist denn dann der Unterschied zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Also ab wann könnte die theoretisch dann diagnostiziert werden? Also ich habe mal gelesen, dass das sehr schwer ist, weil Menschen, die auf diesem Spektrum sind, eben meistens nicht irgendwo hingehen, wo sie diagnostiziert werden.
Genau, also bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ähnlich wie auch mit anderen Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel emotional instabil, das kennen viele als Borderline, ne? Das ist so, dass es ein anhaltendes Muster ist. Also es fängt auch schon im frühen Erwachsenenalter an. Das ist nichts, was plötzlich wie so eine Episode, wie so eine depressive Episode auftritt. Man hat es und hat es nicht mehr, sondern es ist wirklich ein durchgehendes Muster von Grandiosität, Bewunderung und auch mangelndem Mitgefühl gegenüber anderen, und auch das Vorhandensein von mindestens 5 der folgenden Kriterien, die ich euch jetzt vortrage. Einmal dieses übertriebene und auch unbegründete Gefühl, dass man sehr bedeutend ist oder krasse Talente hat, dass man sich auch viel mit so Fantasien beschäftigt von unbegrenztem Erfolg, Einfluss und Macht, sich selbst oder auch viel darüber nachdenkt, ne, die perfekte Liebe zu finden, Schönheit und so. Auch der Glaube, dass man selbst sehr speziell und einzigartig sei und nur auch mit Menschen zu tun haben will, die auf dem höchsten Niveau sind. Auch dieser Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden. ein Gefühl auch von Anspruch, also sehr, sehr schwierig im Kontakt natürlich, dass man auch andere ausnutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Dieser Mangel an Empathie, den ich eben schon genannt habe. Und auch auf Neid auf andere. Und dass man auch glaubt, dass andere einen sehr stark beneiden und halt so eine krasse Überheblichkeit. Und das wirklich, also mindestens 5 der folgenden Kriterien schon über einen langen Zeitraum. Und man muss verstehen, hinter diesem ganzen Grandiosum so ist halt ein sehr brüchiger Selbstwert. Also das ist ganz viel Scham, was da ist, Unzufriedenheit, innere Leere und sehr viel Verletzlichkeit, die da ist. Ja.
Und diese ganze Verletzlichkeit schlägt dann eben um in diesen Glauben an die eigene Grandiosität?
Genau, also es ist quasi, man glaubt es und man will es halt auch mal aufrechterhalten. Ne? Also wir sagen oft, es ist wie so eine Medaille. An der Vorderseite ist halt dieser Gedanke, oh, ich bin so wichtig und so toll. Aber immer wieder die Angst, dass wenn dieses Bild nicht aufrechterhalten werden kann, dass dann man selbst merkt und auch andere, dass man eigentlich doch so klein ist und so fragil quasi.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlich nicht in die Köpfe anderer Menschen gucken können. Also wir wissen ja nicht, ob der andere jetzt denkt, er wäre grandios oder ob der das nur sagt, um eine Show zu machen, um seine eigene Verletzlichkeit nicht zu zeigen und wo jetzt diese andere Person auf dem Spektrum ist. Ja? Also wenn ich jetzt herausfinden möchte, ob jetzt zum Beispiel meine Mutter oder mein Partner oder mein Ex oder meine Ex oder wie auch immer, mein Bruder, meine Schwester, wer auch immer, ja, irgendein Freund, irgendeine Kollegin oder so. Wenn ich jetzt überlege, XY hat doch vielleicht diese Persönlichkeitsstörung. Wie kann ich da jetzt so als Hörer und Hörerin von Achtsam dem irgendwie auf die Schliche kommen?
Ja, also es gibt so Listen, die ihr mit Kriterien, die ihr durchgehen könnt, weil es zeigt sich bei diesen Persönlichkeitsstörungen, das zeigt sich vor allen Dingen in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und oft ist es auch so, wie du schon sagtest, diese Menschen, die gehen ja da nicht in Therapie meistens, weil die haben ja nicht so sehr ein Problem mit sich. Es sei denn, sie haben total versagt, zum Beispiel durch Kündigung oder so, dann kommen die wegen einer Depression. Also bei mir ist, glaube ich, noch nie jemand hat an der Tür angeklopft und gesagt, ich würde mich gerne wegen meiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung behandeln. Also noch nie ist mir das vollkommen, aber zum Beispiel, weil sie dann verlassen wurden oder so, weil die Menschen es nicht ausgehalten haben. Aber wenn ihr so guckt, zum Beispiel bei so Listen, wo dann so Eigenschaften stehen, ist Menschen, die sehr egozentrisch sind, auch sehr anmaßend, also willkürliche Regeln aufstellen, ne? Sich selbst aber auch gar nicht daran halten, herabwürdigend sind, also auch richtig demütigend sind, tyrannisch fast, fordernd, super misstrauisch, ne? Auch sehr perfektionistische Menschen, überheblich und immer dieses Gefühl, also man muss denen immer zustimmen. Also das, was man auch merkt, das ganze System muss es dieser Person recht machen und man kann nie man selbst sein, sondern man muss irgendwie so sein Verhalten, seine Gedanken, seine Sprache so ausrichten, dass es der Person so passt. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Vorzeichen, ne? Dieses nicht empathische, ich denke, das würdet ihr als Betroffene dann auch merken. Reuelos, ne, wenn die sich auch gar nicht entschuldigen können, ne? Und ja, manchmal auch emotional distanziert oder halt auch total wütend, aggressiv oder so. Und ich habe jetzt eine Liste aufgezählt, ne? Wenn 10 von diesen 13 Eigenschaften, ihr könnt euch das ja nochmal anhören, da sind, dann spricht das schon sehr dafür, dass es, wir sagen, so ein offenes, maladaptiver Narzissmus. Maladaptiv bedeutet also unangepasst, die Unfähigkeit, sich an äußere Umstände, an andere Menschen und deren Erwartungen auch anzupassen. Weil das ist ja das, was uns auszeichnet als Menschen, wenn wir gesund sind. Wir sind flexibel, wir können uns an unseren Kontext anpassen. Und diese Menschen verharren halt so in diesem Persönlichkeitsmuster.
Oh, das ist auch sehr interessant, tatsächlich auch nochmal als Punkt auf dieser Liste. Genau, also hört euch vielleicht diese Stelle nochmal ganz langsam an. Als Podcast geht das, ja. Mhm. Und jetzt reden wir ja viel, habe ich schon gesagt, auch in den Medien so von Narzissmus, weil es ja vielleicht den einen oder anderen Politiker gibt, der das wohl hat, diese Persönlichkeitsstörung. Aber eigentlich ist die gar nicht so häufig, wie man so denkt.
Nein, die ist nicht häufig. Also man sagt so 0,4-5% der Bevölkerung leidet wirklich daran, an diesem starken Ausmaß. Doch ich denke, was man beobachten kann, ist, dass eine abgeschwächte Form oder halt eben dieser, wenn wir es auf einem Kontinuum betrachten, ne? Also so eine mittlere Form reicht ja auch schon, dass es super nervig wird. Also wenn wir so jemanden haben, muss man ja auch mal sagen. Ja. Und das wirklich dieses Extrem. Also deshalb, wenn wir über Narzissmus sprechen, macht es in eurer Sprache auch klar, dass wir jetzt nicht jedem sagen, hier, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil das ist unrealistisch. Also so viele Menschen haben das einfach nicht. Aber als Persönlichkeitsmerkmal, dass es die zwischenmenschliche Beziehung belasten kann, das gibt es durchaus schon. auch häufiger.
Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ne, die Psychologie will wissen, wie kommt es? Immer ist das natürlich die Frage, was ist da vielleicht schiefgelaufen oder was ist überhaupt passiert? Es muss ja nicht mal irgendwas schiefgelaufen sein in dem Sinne, sondern einfach nur kann man ja da detektivisch nachforschen und da gibt es ja wahrscheinlich auch ja Informationen zu, da Gründe für zu finden, oder?
Ja, es gibt Theorien, die vor allem natürlich in die Biografie so schauen. Ne? Also einmal so das Konzept quasi von einem sehr verwöhnten Kind. Also wenn das Kind aufwächst in einem Umfeld, das ihm ständig vermittelt, es sei besser als alle anderen und besondere Privilegien hat. Und so lernt das Kind natürlich auch nicht irgendwie Grenzen und Konsequenzen so zu erfahren. Und das Kind wird halt rundum verwöhnt und weiß dann auch nicht, wie es mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und das führt natürlich dazu, dass es kein realistisches Selbstbild entwickelt. Und später dann so alleine zu Hause mit den Eltern mag vielleicht ganz okay sein, aber in dem Moment, wo es mit anderen dann zu tun hat, dann wird es schwierig. Das ist eine Hypothese quasi. Dann gibt es so dieses Konzept von einem dependenten Kind. Also wenn ein Elternteil sich sehr um das Kind bemüht, für das Kind da zu sein, unterstützt und das Leben so angenehm wie möglich macht und dann ist aber vielleicht ein anderes Elternteil da, was sehr kritisiert, nicht ermutigt und das Kind kann dann so einfach nicht altersgerechte Fähigkeiten bewältigen oder lernen zu bewältigen und irgendwie lernt dann das Kind dann so eher so hilflos zu sein und auch abhängig zu sein, immer wieder von den Eltern, weil ihm ja irgendwie auch alles abgenommen wird, gleichzeitig wird es auch irgendwie kritisiert und kann dann einfach keine persönlichen Kompetenzen entwickeln und das ist sehr, sehr verunsichernd und lernt einfach nicht eigene Probleme zu lösen und dann auch natürlich nicht mit Frust umzugehen, ne? Also wo verlagert man dann den Frust hin, wenn man einfach auch nicht weiß, wie man Probleme löst oder mit Emotionen umgeht?
Okay, also schwierig. Ja. Also weil ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt gerade, wenn ihr zuhört, natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt seid, Dinge abzugleichen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle, die ihr gerade zuhört, mindestens eine Person im Kopf gerade habt, an die ihr denkt und denkt, wo ist diese Person auf dem Kontinuum und wie war wohl die Kindheit von dieser Person und wie im nächsten Schritt natürlich, Mahjong, gehe ich jetzt damit um. Ne? Also weil es soll ja um den Umgang hier auch gehen oder beziehungsweise die Inspiration dazu, wie wir dann jetzt halt mit diesen ganzen Informationen umgehen und was wir eben mit diesen ganzen Informationen tatsächlich in unserem Alltag so anstellen. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns dann angucken, was die Folgen sind für diejenigen, für die Betroffenen, sag ich mal, von diesem moderaten Bereich, also in der Mitte quasi, ne, das kann sein, dass wir immer wieder erfahren, dass wir so Erfahrungen von Invalidierung haben. Also validieren bedeutet ja, wir werden in unserer Wahrnehmung bestätigt. Also ich sage zum Beispiel, Diane, der Himmel, der ist doch blau. Dann sagst du, ja klar, ist der blau. Aber wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, nee, der ist lila, was mit dir los? Ja, das wäre eine Invalidierung oder auch die Minimierung von Leistung. Wir machen etwas super gut und dann sagt der andere so, nee, also ich weiß nicht, wovon du redest, das ist ja mega schlecht. Eine Form von Manipulation und es gibt ja auch diesen Begriff des Gaslightings. Also das ist ja auch überall auf Social Media. Auch ein manipulatives Verhalten, was ich gerne auch nochmal erklären will, weil das sehr, sehr wichtig ist einfach für die Beziehungsgestaltung mit Menschen, die so eine Eigenschaft haben, narzisstische Eigenschaft. Das ist, wenn einer Person absichtlich falsche Informationen präsentiert werden, Lügen oder auch Verzerrungen, um das Selbstwertgefühl oder auch die Realitätswahrnehmung der Person und ihr Vertrauen in sich zu untergraben. Also indem der Gaslighter immer wieder das hinterfragt, ja, glaubt die Person irgendwann gar nicht mehr an die eigene Wahrnehmung, an die eigenen Gedanken. Und das könnten so Aussagen sein wie, das ist doch nie passiert, warum bist du immer so wütend und verärgert oder du übertreibst, so schlimm ist das doch gar nicht oder du hast gar kein Recht, dich so zu fühlen. Und das ist so ein ganz gradueller Prozess, also der schleichend so beginnt, immer krasser wird und irgendwann ist es dann so heftig, also da werden Zweifel gesät und gleichzeitig wird das Gegenüber dann auch immer hinterfragt, so, hey, du hast doch Gedächtnisschwierigkeiten, irgendwas stimmt doch mit dir nicht oder so. Und so wird man dann gegaslightet und ich sage das an der Stelle hier nochmal so ganz klar. Also es ist zwar auf Social Media bekannt, aber trotzdem, wenn ich mit Menschen in der Praxis darüber spreche, viele kennen es dann doch nicht. Und in dem Moment, wo ich es erkläre, kommt dann so ein ganz krasses Aha, so wow, krass, das ist mir also passiert. Aha.
Weißt du, woher das Wort aber kommt? Warum Gaslight? Weil...
So ein Film oder sowas? Oder genau. Was? Theaterstück? Irgendwas war da ja, ne?
Ein Film, genau. Ja, das Haus der Lady Alquist. Ich habe jetzt extra nochmal in meine Suchmaschine das eingegeben. Da gibt es eine Szene, also der Kriminalfilm ist eine, oder dieser Film ist eine Neuverfilmung des Kriminalfilms Gaslight aus dem Jahre 1940. Und daher der Begriff, weil da flackert eine Gaslaterne. Und ich weiß nicht, sie oder er, einer von beiden, ich glaube, sie sagt, die Laterne flackert doch. Und er sagt immer nein. Und damit, unter anderem, bringt er sie in den Wahnsinn. Also weil sie denkt, dass sie verrückt ist, weil sie sieht ja die Gaslaterne flackern. Und er sagt ja, es stimmt nicht. Also man sagt dem anderen, dass das, was er fühlt oder sieht oder wahrnimmt, nicht richtig ist. Und wenn man das eine Weile macht... Ja, in dem Fall hier mit den Gefühlen, indem man die Gefühle einfach nicht ernst nimmt, wenn man das eben eine Weile macht, sei es jetzt mit einer Gaslaterne tatsächlich oder mit Gefühlen, kann man den anderen damit wirklich verrückt machen, weil der andere sich selbst permanent in Frage stellt, also wie du es ja eben auch gesagt hast, und man gar nicht mehr weiß, wo ist meine Intuition, was fühle ich, wer bin ich, ist alles, was ich fühle, falsch, weil die anderen oder der andere, die andere, wie auch immer, sagt mir ja, dass das ja Quatsch ist und dass ich mal aufhören soll, so wütend zu sein oder so sensibel oder so. Und wenn man vielleicht gerade auch als Kind mit jemandem aufwächst, der das vielleicht macht, dann kann das fatale Folgen haben, weil man dann nämlich tatsächlich gar nicht lernt, seine Intuition aufzubauen. Also deswegen, das ist wirklich, ja, es ist, du hast es gesagt, es ist so ein Schlagwort aus Social Media, das wirklich fatale Folgen haben kann.
Auf jeden Fall. Und das Krasse ist ja, wenn dann Betroffene versuchen, darauf aufmerksam zu machen, also zum Beispiel Beweise vorlegen, so, hey, du hast mir doch eine SMS geschickt, du hast mir doch dies, das gesagt, ja, dann gibt's auch eine krasse Reaktion meistens. Und da habe ich so ein Akronym mitgebracht aus dem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. It's Not You von Dr. Ramani Duvasula. Also das ist auch ein Bestseller, New York Times Bestseller. Und die ist auch auf Social Media unterwegs. Also wenn ihr euch das Profil angucken wollt, die macht ganz viel zu Narzissmus. DAVO ist das Akronym. Also D wie Deny. Das Verhalten wird dann abgestritten oder verleugnet so. Also das hast du dir doch eingebildet, da flackert doch nichts. A wie Attack. Die Person, die konfrontiert hat, wird dann noch attackiert, verbal, manchmal sogar auch physisch, ja, körperlich. Und dann RVO, Reverse Victim and Offender. Also die Person, die gegaslightet hat, der Gaslighter, der positioniert sich dann als Opfer. Das ist diese Täter-Opfer umkehren und sagen so, ja, alle, die versuchen mich doch hier so zu kriegen. Ich bin doch derjenige, mit dem man Mitleid haben sollte, so, ne? Und dann sind das so starke Reaktionen, dass dann die Person dann wieder denkt, so, hä, habe ich jetzt wirklich übertrieben? Also, oder, und dann fängt dieser vicious circle, dieser Teufelskreis wieder an, aus noch mehr an sich zweifeln, weil so eine starke Reaktion kommt.
Und gerade dieses Reverse Victim and Offender, also dass der Gaslighter sich quasi als Opfer positioniert und die Täter-Opfer-Umkehr betreibt, ist ganz krass. Ich habe das schon ganz oft mitbekommen in meinem Leben bei Arbeitskollegen oder in der Familie oder bei Freunden von Bekannten und so weiter, wie sehr die anderen dann, ich habe das richtig gespürt, dass man wirklich denkt, man wird verrückt. Wenn der andere immer sagt, hä, nein, wieso, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nie gesagt, ich habe das nicht gemeint. Und man denkt irgendwann, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so sein? Also man denkt ja auch oft dann, der andere kann das doch nicht ernst meinen, weil es ist doch offensichtlich, dass er oder sie XY gemacht hat. Und wenn der dann aber immer und immer und immer wieder sagt, nein, das war ich nicht, das warst du oder irgendwer anders oder ich bin hier das Opfer und so, das kann richtig an die Ressourcen gehen, an die Reserven gehen. Wird man richtig, richtig verrückt.
Ja, weil das ja so offensichtlich ist. Also weil es so offensichtlich ist und trotzdem hat die andere Person mit einem Selbstbewusstsein so, nee, guck dir genau in die Augen und sagt, das ist aber nicht so, ja. Und dann bist du erstmal baff.
Ich habe das auch bei einer Bekannten, die hatte eine Beziehung mit jemandem, der sich so verhalten hat. Ich hatte das im Freundeskreis mit einem Arbeitskollegen, der sich ganz krass so verhalten hat. Also wirklich, und jedes Mal auch, egal von Weitem oder von Nahem, wo ich es mitbekommen habe, ist es wahnsinnig kräftezehrend. Es ist super anstrengend, weil es kann überall auftreten, also in Beziehungen aller Art, Familie, intime Beziehungen, Arbeitsplatz, Gemeinschaften und so. Und es ist natürlich am allerkrassesten in der Partnerschaft, ne?
Ja, ich würde sagen, in allen Bereichen ist es wahrscheinlich ziemlich heftig, aber klar, in der Partnerschaft, wenn man erwachsen ist und möchte einfach nur sich sicher fühlen, dann ist es einfach super anstrengend. Und das Schwierige auch bei diesen narzisstischen Persönlichkeitszügen ist, dass die ja oft auch was sehr Charismatisches haben, ne? Sehr anziehend sein können, sehr charmant sein können, sehr selbstbewusst. Oft sind das Menschen, die sehr extrovertiert sind, die Macher sind irgendwie so im Leben und dann ist man total im Bann. Und da habe ich auch ein zweites Buch, was ich empfehlen kann, das Bin ich ein Narzisst von Lammers und Eismann. Und da gibt's auch so Merkmale, die man sich so vergegenwärtigen kann. Also wenn man in einer Beziehung ist, wo diese Person, diese narzisstischen Persönlichkeitszüge scheinbar hat, wenn die immer im Mittelpunkt stehen muss, ja, wenn das immer alles nach ihr laufen muss, wenn diese Person absolut kritikunfähig ist, man sich selbst einfach nur noch ausgenutzt vorkommt und fühlt und wenn die Person einen ständig anlügt, ja, dann solltet ihr genau hingucken, weil das ist nicht in Ordnung. Und auch, ich finde auch immer so, wenn man einen Fehler macht, ja, dann kann man sich ja entschuldigen oder so. Aber wenn die dann irgendwann sich doch entschuldigen und jedes Mal ist es ein großes Drama, es folgen dann große Gesten, um alles wieder gut zu machen, dann denke ich manchmal so, mach halt dann nichts falsch, dann musst du auch nicht immer mit diesen großen Gesten ankommen. Ja, das sag ich dann auch immer.
Ja, aber genau, das gehört ja dann oft zur Show auch so ein bisschen dazu, ne? Oder man sagt ja auch, das geht einher mit vielleicht so diese Sucht nach Drama, ne? Da haben wir, glaube ich, auch immer mal wieder schon drüber gesprochen, dass viele Menschen auch es gewohnt sind, viel Drama zu machen um sich rum und dadurch süchtig sind nach diesem Dopamin durch das Drama, ne? Weil jede Versöhnung ist dann ja auch wieder dramatisch und superschön und keine Ahnung, dann gibt's Versöhnungsex und große Rosen und Champagner, weiß der Teufel, je nachdem. Aber ne, das ist ja dann auch wieder Aufregung. Und das macht ja dann irgendwie das Leben wieder dann aufregend, dieses Drama. Ne? Kann ja auch sein.
Stress pur.
Ja. Dann in der Familie ist es natürlich super krass, auch wenn Kinder mit narzisstischen Eltern aufwachsen, was ja auch immer wieder Thema ist, gerade in den Medien.
Ja, das passiert natürlich auch. Und auch da müssen die Kinder sich immer an die Bedürfnisse der Eltern anpassen und eben nicht andersherum, wie es eigentlich normal wäre, ne? Also wie es sein sollte. Müssen dann immer erspüren, was wollen die eigentlich? Und dann in diesen Familien ist oft manchmal auch so ein sehr hoher Grad an Misstrauen. Und manchmal kann das dann so umschwenken. Gar keine Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber. Und dann plötzlich so super viel, so dass die Kinder dann total verwirrt sind. So, was soll das denn jetzt irgendwie? Ja? Und dann werden die Kinder auch manchmal benutzt, damit die eigenen Bedürfnisse der Eltern, die unerfüllt waren, dann zu erfüllen. Also so, die sehen dann die Kinder als Erweiterung ihres Selbst. Wenig Empathie, Wärme und auch wirkliche Bindung. Und die Folgen natürlich für die Kinder sind psychische Erkrankungen, Schwierigkeiten, sich emotional abzugrenzen oder wie du auch schon gesagt hast, so eine schlechte Introspektionsfähigkeit, also nicht so richtig zu spüren, was will ich eigentlich, was brauche ich oder wie fühlt sich mein Körper an, was sind da für Signale da und selbst ein instabiler Selbstwert und das kann mit verschiedenen Bewältigungsstrategien dann später einhergehen, also dass Menschen sich dann zum Beispiel im Job immer wieder verausgaben, weil sie einfach diese Anerkennung auch brauchen, die sie von den Eltern nie erhalten haben, ja.
Ich habe eine Theorie neulich gelesen. Ich sage jetzt extra, es ist eine Theorie. Ich will das nur ansprechen, weil ich es sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Deswegen nicht, dass ihr sagt, Diana hat gesagt. Nee, Diana hat nur erzählt von einer Theorie, die sie gelesen hat, die sie interessant fand. Und zwar gibt es sehr viele narzisstische Mütter. Es gibt sehr viele narzisstische Frauen. Es gibt auch gerade ganz viele Bücher zu dem Thema, meine narzisstische Mutter und so weiter. Und eine Theorie, die ich in einem Zeitungsartikel gelesen habe, war, dass die Frauen in Mehrheit, also gerade auch die Generation vor uns, also unsere Mütter und vielleicht auch deren Mütter, sehr unterdrückt sind im Patriarchat immer gewesen. Und zwar auf eine sehr starke Art und Weise, dass sie nicht die Sachen machen durften, die sie wollten, dass sie nicht ihre Träume verwirklichen durften, dass sie das, was in ihnen ist, an Kreativität nicht rausleben konnten, weil sie sehr mit ihrem Muttersein und ihrer Hausfrauenrolle da so eingesperrt waren, weil sie, keine Ahnung, nicht wählen durften, kein Konto eröffnen durften, teilweise kein Auto fahren durften, in manchen Ländern immer noch nicht und dass diese ganze Unterdrückung der Frau dafür gesorgt hat, dass die wiederum dadurch narzisstisch geworden sind. Das fand ich eine sehr interessante Theorie, weil es eben, soweit ich weiß, mehr narzisstische Mütter, also Frauen, gibt als Männer. Das ist eine Theorie, die ist nicht, also weder irgendwie falsifiziert noch verifiziert. Das ist eine Theorie gewesen oder ein Gedankenexperiment in diesem Artikel, den ich gelesen habe, den ich sehr interessant fand an dieser Stelle. Dann auch Narzissmus, super anstrengend am Arbeitsplatz. Da kommt man nämlich auch nicht weiter beruflich, wa?
Ganz, ganz schwierig. Also, und oft ist es ja auch so eine Führungskräfte, ja, die narzisstische Züge haben. Die können sich ja total positionieren. Das zieht es ja auch irgendwie so an, ne? und können aber dann auch nicht mit Kritik umgehen. Und das ist für Mitarbeiter unglaublich schwer. Und ich sag's euch, die bittere Wahrheit, wie du eben schon gesagt hast, da kommt man nicht weiter. Ja, man kommt auch wirklich nicht weiter. Also wenn es wirklich ein narzisstischer Chef, eine Chefin ist, ihr tut euch keinen Gefallen damit, dass ihr dafür immer da bleibt. Weil das ist, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit. Wir sehen unsere KollegInnen ja teilweise mehr als unsere Familie, weil wir da Vollzeit arbeiten. Und wenn ihr da nicht weiterkommt und ihr merkt, ihr werdet da immer manipuliert, bitte, ich sag's euch, ihr werdet einen neuen Job finden, aber tut euch das nicht an. Also man kommt natürlich nicht sofort direkt weg. Da haben wir ja auch ein paar Strategien, wie man noch irgendwie klarkommt oder so, ne? Und kurzfristig sich wirklich überlegen, okay, warum bleibe ich dort? Was sind meine Ziele? Was möchte ich unbedingt noch erreichen, bevor ich gehe? Aber das ist so giftig einfach nur, sich das anzutun. Was auch manchmal helfen kann, ist zu denken, na okay, es ist nicht persönlichen Angriff, sondern manchmal ist es auch so, das ganze Unternehmen hat narzisstische Strukturen, die verfolgen ihre Visionen und Ziele und das muss dann einfach gemacht werden und es ist nicht so persönlich gemeint. Das kann manchmal als Gedanke auch helfen noch, dass man nicht so gekränkt dann ist und verletzt ist, aber
also ja gut, aber in einem narzisstischen System will man ja auch nicht arbeiten.
Will man auch nicht sein. Also ich sag euch, geht da irgendwie wieder raus. Und dann, was ja auch passiert auf der Arbeit, dass dann teilweise auch Ideen geklaut werden, ne? Also man hat eine Idee für irgendein Konzept oder so oder für, weiß nicht, eine Werbestrategie oder so. Und dann steht der Chef da am nächsten Tag und vor versammelter Mannschaft sagt er, präsentiert das, das wäre seine eigene Idee, ja. Das passiert ganz oft. Und
Oh Gott, das habe ich auch schon erlebt.
Ja, ich habe dazu ein Konzept gefunden, was ich sehr hilfreich fand, um das zu erklären, aus dem Buch Blender im Job, vom klugen Umgang mit narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern von Bärbel Wadetzki, die ist so Expertin, was das angeht, gerade im Arbeitsbereich. Und dieses Konzept beschreibt das Extended Self. Ich lese mal vor, weil ich das einfach nicht so gut zusammenfassen kann, wie es hier beschrieben ist. Also, das Expanded Self beschreibt eine vereinnahmende innere Haltung der Umwelt gegenüber, bei der der andere seines Selbst beraubt wird und die der Erweiterung des eigenen Selbst dient. Die andere wird sozusagen einverleibt und zu einem Teil von einem Selbst. Auf diese Weise zwingt der narzisstische Mensch dem anderen seine Definition auf. Das bedeutet, er wird so, wie ihn der narzisstische Mensch sieht und haben will. In der Regel entweder idealisiert, du bist die beste Mitarbeiterin, die ich je gesehen hatte, oder abgewertet, du taugst nichts. Je nach der Definition, die die Person erhält, wird sie sich fühlen und verhalten. Ein eher selbstunsicherer Mensch wird sich durch die Idealisierung im Höhenflug befinden und sein narzisstisches Gegenüber dafür lieben und ihm bedingungslos folgen. Durch die Abwertung wird er total verunsichert und am Boden zerstört sein und sich unterwürfig anpassen, um doch noch Anerkennung zu bekommen. Er wird zu einer Marionette in den Händen des narzisstischen Menschen, der auf diese Weise das autonome, selbstbestimmte Verhalten des anderen unterbindet. Und da versteht man halt auch diese krasse Dynamik, ne? Und was ich ja eben sagte, auch mit diesen Ideen, dadurch, dass man dann so dieses Extended Self dieser Person ist, denkt der wirklich, das wäre seine Idee. Weil er denkt, der gehört mir. Das ist so krass. Ja.
Oh, wow. Ja. Oh, wow. Also, wie gesagt, Mayhong könnte eine Woche lang darüber reden. Aber wir wollten jetzt vielleicht zum Ende auch der Folge noch ein paar Strategien für den Umgang besprechen. Ne? Also, wenn ihr das jetzt hört und wie gesagt, ich schwöre, ihr habt alle mindestens einen Namen im Kopf.
Ja.
Brauchen wir natürlich auch ein paar Strategien. Was machen wir jetzt? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir nicht kaputt gehen daran? Wie können wir nicht verrückt werden mit all diesen Informationen über diese Person, mit der wir vielleicht sogar irgendwie leben müssen? Oder auch nicht, mal gucken, aber lasst es mal einfach in euch arbeiten, diese Folge hier. Lass uns mal über Strategien sprechen. Wie kann ich mich quasi schützen? Wie kann ich aus dieser Nummer hier rauskommen?
Also das Erste, was ich wichtig finde, ist sich Unterstützung suchen, dass man sich eben nicht isolieren lässt, was ja auch eine Strategie ist, eine gewollte Strategie. Also beispielsweise auf dem Arbeitsplatz sich KollegInnen suchen, mit denen man sich verbünden kann, irgendwie den Freundeskreis aktivieren, ne, im Austausch sein, darüber reden, sich wirklich Hilfe holen, also auch therapeutische Hilfe, wenn man braucht, ne, und vor allen Dingen Fragen stellen, nicht aufhören zu fragen, weil in diesem Gaslighting-Modus, wenn man dann sich gar nicht mehr traut, irgendwie so, also gar kein Selbstvertrauen mehr hat, nimmt man alles irgendwie dann auch so hin, wie der andere das sagt. Aber verschafft euch eine Übersicht, ne? Und fragt auch andere, ist das wirklich so? Weil die lügen ja auch ganz oft. Also das finde ich erstmal wichtig, dass man nicht alleine damit ist, weil das ist so kräftezehrend.
Genau, das möchte ich nur verstärken nochmal. Mhm. Auch als quasi Betroffene muss ich an dieser Stelle sagen, redet mit Leuten. Mhm. Redet mit Leuten über diese Fälle. Weil, also ich zum Beispiel dachte oft, das ist normal in Familien. So geht man eben miteinander um. Und erst Jahre später, nach der Pubertät, Pubertät, habe ich mit vielen Leuten darüber gesprochen und die haben alle gesagt, nee, das ist übrigens nicht normal. Mhm. Und das erfährt man aber nur, wenn man mit Leuten redet. Eine andere Freundin von mir kommt aus einer 6-jährigen Beziehung mit einem Narzissten. Sie dachte auch, das wäre normal. Sie dachte, so geht Beziehung. Ich wiederum war dann schon einen Schritt weiter und konnte ihr erklären, dass das nicht normal ist. Aber auch ich habe das gelernt im Gespräch mit anderen. Weil wenn man da so drin ist, dann hat man das Gefühl, also ne, du hast schon mal dieses Beispiel genannt, der Fisch weiß nicht, dass er im Wasser schwimmt.
Ja.
Weil das ist ja sein Element. Und genauso ist es, wenn wir eng mit einem Narzissten oder einer Narzisstin leben, dann denken wir, das ist unser Wasser. Wir wissen nicht, dass es Wasser ist. Wir sind dann der Fisch in diesem Bild. Deswegen, je mehr ihr mit anderen Leuten redet, desto mehr merkt ihr, okay, vielleicht ist hier irgendwas komisch. Vielleicht ist dieser Umgang nicht normal.
Mhm, genau. Also ganz wichtig, holt euch Unterstützung, sonst alleine wird es sehr, sehr schwierig. Und dann, was natürlich auch wichtiger ist, je geschwächter euer Selbstwert ist, desto größer ist natürlich die Angriffsfläche. Ne? Also kümmert euch um euch selbst. Ne? Immer wieder auch die Frage stellen, was brauche ich, um mich stärker zu fühlen? Ne? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Stärken? Lasst euch da nicht so einlullen. Ne? Und um auch Gaslight-resistent zu sein, kann das wirklich helfen, sich immer wieder diese drei Fragen zu stellen und das auch zu üben. Wie fühle ich mich gerade? Wie war mein Tag heute? Und wie ist mein Energielevel gerade? Also über diese drei Fragen einfach so ein Check-in zu machen. Und das, was ihr gerade fühlt, das ist auch das Richtige, ja? Immer wieder zu üben und euch da nicht irgendwie in irgendwelche anderen Szenarien reinpacken zu lassen. Das kann auch sehr helfen.
Das ist auch ein guter Punkt, weil da schließt sich auch wieder der Achtsamkreis, weil wir ja achtsam auf unsere Bedürfnisse Acht geben wollen. Wir wollen in uns reinhören, unsere Intuition trainieren und das wiederum machen wir mit Achtsamkeitsübungen. Je mehr ihr vielleicht meditiert, Gehmeditation, ganz egal was für eine Art von Meditation oder journalt und immer wieder in euer Tagebuch schreibt, wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Wo sitzt das Gefühl vielleicht in meinem Körper? Je mehr ihr Atemübungen macht. Und diese ganzen Übungen, die wir hier in Achtsam immer wieder machen, desto mehr seid ihr mit euch selber im Kontakt und könnt sagen, nein, mein Gefühl ist von mir validiert, egal was du sagst. Das ist jetzt ein Gefühl, ich habe das Recht, das zu fühlen und du kannst mir das nicht ausreden und ich werde jetzt entweder mit dir darüber reden oder wie auch immer, aber ich bin mir auf jeden Fall meiner Intuition sicher, weil ich habe mich kennengelernt. Ich habe mich auf den Weg begeben zu mir selbst, immer und immer wieder und deswegen kann nicht irgendwer kommen und mir sagen, das, was du fühlst, ist aber Quatsch.
Genau. Oh, das hast du so schön gesagt. Also es ist wirklich wichtig, immer diese Beziehung mit euch selbst zu pflegen und dann könnt ihr stärker sein und dann natürlich auch, es ist schwer, Grenzen zu setzen bei so einem Menschen. Es ist sehr, sehr schwer, aber versucht es nicht aufzugeben, ja. Das kann schon damit anfangen, dass ihr euch im Raum gut positioniert, also mit beiden Beinen feststehen, gerade, stabil, geerdet, tief atmen und dann auch üben, Nein zu sagen, ja, weil wenn ihr nicht Nein sagt, nie Nein sagt, dann ist es einfach eine offene Tür, dann rennen die einfach durch. Es ist nicht eure Schuld, dass die das machen, ja, aber trotzdem versucht im Kleinen und dann auch im Großen, wenn etwas gar nicht geht, ja, nein, will ich nicht und dann werden ihre Reaktion zeigen, ja.
Genau, und weil wir können nicht den anderen ändern. Also wir können den anderen schlechterdings erziehen. Das geht einfach nicht so. Also jeder, der das schon mal versucht hat, es geht nicht. Also wir können nicht sagen, okay, wenn ich jetzt das und das mache, wird der andere sich bestimmt ändern. Das funktioniert nicht. Das heißt, was wir ändern können, ist immer so, wie wir uns verhalten. Das können wir verändern. Und indem wir Grenzen setzen, ja, wird es diese Grenzen geben, die es dann vorher vielleicht nicht gegeben hat. Und dann wird der andere, die andere Person damit eben leben müssen.
Ja.
Also, ne, das ist ja, ach, du als Therapeutin hast genau mit solchen Sachen immer zu tun.
Ja, ja, aber es geht, man kann das lernen. Ne? Ich möchte euch auch Hoffnung machen. Ne? Und auch loslassen ist auch in Ordnung. Das ist ja sehr, sehr schwierig, weil das ist ja dieses ganze Geflecht von Emotionen, Schuld und auch irgendwie so eine Selbstzweifel. Bin ich denn da richtig durch das ganze Gaslighting? Ihr könnt loslassen, ihr könnt diese Beziehung auch in die Vergangenheit katapultieren. Das ist alles möglich und es braucht aus meiner Erfahrung auch einfach Zeit, ne, das so zu verdauen und die Zeit, ich weiß, das ist so ein Spruch, ne, Zeit heilt alle Wunden, aber es ist wirklich so. Wenn ihr euch Zeit gebt, werdet ihr das, ihr werdet das alle eh überleben, ja, es ist schwer, ne, wenn man in sowas drin steckt, ja, aber man muss da nicht für immer drin verharren und als Tipp, wenn ihr gerade noch aktuell da seid, weil das ist ja so bei Menschen mit diesen narzisstischen Zügen, die haben ja dieses fragile Selbstwert, ne? Also wenn man dieses Ego füttert, ne, indem man Lob und Anerkennung dann schenkt, ja, guckt da drauf, dass ihr nicht zu sehr lügen müsst, weil das fühlt sich dann auch nicht richtig an, ja. Aber dann kann man meistens Gespräche, wenn es zum Beispiel mit dem Arbeitgeber ist oder so, in eine Richtung lenken, die vielleicht nicht so feindlich ist, damit nicht schon wieder das Pulver fast total explodiert.
Aber ich muss nochmal die Therapeutin in dir befragen. Mhm. Wir haben ja gesagt, die meisten Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, kommen deswegen nicht zur Therapie, weil sie das Problem so nicht sehen. Angenommen, jemand hört uns gerade und sagt, okay, das bin vielleicht doch ich. Kann ja sein, ja, kann ja sein. Und der oder die würde dann daraufhin in eine Therapie sich begeben. Kann man damit arbeiten?
Ja, kann man. Also wenn jemand da so einsichtig, habe ich auch schon, ja. Okay. Und es gibt auch gute Therapiemethoden dazu, also auch in der Verhaltenstherapie. Ich bin halt Verhaltenstherapeutin, deshalb kann ich gut in der Verhaltenstherapie sprechen. Aber auch andere Therapieschulen, man kann das behandeln, wenn die Menschen diese Einsicht haben. Was nicht hilft, ist, wenn jemand vor einem sitzt und der hat zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber will da gar nicht dran arbeiten, dann fängt er nämlich an, mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten zu kämpfen. Also wir werden ja auch abgewertet in unserem Beruf, leider, muss man ja sagen, ja. Und wenn da keine Einsicht ist, dann passiert nichts. Aber hey, wenn ihr uns zuhört und ihr denkt so, boah, ich habe da dieses Muster und ich habe mich vielleicht auch in dieser Biografie wieder gesehen, auch ne, sehr verwundbar irgendwie auch, ja. Bitte sucht euch Hilfe, das kann man gut bearbeiten. Ich hatte eine sehr, sehr gute Therapie mit einer Person und die hat das so gut, die war so einsichtsvoll und konnte dann auch für sich ein besseres Leben gestalten, weil das ist natürlich nicht schön.
Ja, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gut, dass du das nochmal sagst. Macht ja für euch das Leben besser damit.
Ja.
Denn wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber geredet, was ist, wenn ihr eine narzisstische Person in eurem Leben habt. Als Partnerin, als Partner, als Mutter, als Vater, weiß der Heck, ja, als Arbeitskollegin oder Chef oder wie auch immer. Wie wir uns quasi davon abgrenzen können, damit wir ein besseres Leben haben, obwohl es diese Person gibt in unserem Leben. Aber, liebe Menschen, die ihr vielleicht zuhört, ihr seid ja nicht böse oder schlecht oder irgendwas, sondern es geht ja wirklich hier in Achtsam immer um Inspiration für ein besseres Leben. Und wie viel besser ist das Leben, wenn die Menschen in eurem Umfeld sich nicht von euch abgrenzen wollen, sondern gerne noch einen Kaffee mit euch trinken wollen. Wie schön ist das denn? Das wäre einfach ganzheitlich ein besseres Leben.
Ja, und es ist so anstrengend, immer diese Fassade aufrechtzuerhalten und immer diese Angst, oh Gott, die Leute, die werden schon sehen, dass ich in echt gar nicht liebenswert bin. Das ist unglaublich anstrengend und ich habe da auch wirklich Mitgefühl mit diesen Menschen und es geht auch anders. Also man kann sich da Hilfe holen.
Wir können alles lernen und wir können auch alles verlernen und wir können uns unserem Schmerz und unseren dunklen Seiten, unseren Schatten stellen und dann wird es uns besser gehen. Und zwar immer besser, als wenn wir sie unterdrücken. Da haben wir ja auch schon ganz oft hier bei Achtsam in den letzten 4 Jahren drüber gesprochen. Unterdrückte Gefühle werden immer lauter und immer schlimmer und zerstören immer noch mehr. Deswegen einmal da lieber durch den Schmerz und zack, also nicht zack im Sinne von, dass es schnell geht. Ja, das ist damit nicht gemeint, um Gottes Willen. Es dauert alles, aber es wird anders, das Leben, wenn man sich einem Problem stellt, als wenn man davor wegläuft. Das wollte ich damit sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für eine Art von Übung du uns mitgebracht hast in diesem Zusammenhang.
Also ich habe eine Übung mitgebracht, wo wir Raum lassen können für schwierige Gedanken oder auch Emotionen, die auftreten können, wenn wir in so einer Beziehung mit einem Menschen sind, der narzisstische Züge oder Persönlichkeitsanteile hat, dass wir eben hingucken und gut für uns sorgen dadurch.
Puh, ein anstrengendes Thema heute wieder gewesen, aber wie gesagt, ihr wisst, wir gehen auch durch den Schmerz. Das ist wirklich ein anstrengendes Thema, finde ich, weil eben in diesem ganzen Narzissmus-Thema eben so viel Hilflosigkeit und Wut und Trauer steckt und womöglich auch viele Jahre unseres Lebens, egal auf welcher Seite wir sind. Es ist auf jeden Fall anstrengend das Thema und schmerzhaft. Und deswegen, danke, dass ihr wie immer mit uns diesen Weg gegangen seid. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch irgendwie inspirieren können. Das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, eine Folge wieder, die recht oft geteilt wird. Teilt diese Folge also gerne mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie ihnen irgendwie helfen können oder sie inspirieren können. Dann vielen, vielen Dank schon mal, Mahjong, jetzt schon. Also erstmal natürlich für die ganzen vielen Informationen und Leseinspirationen und aber auch für diese Übung, auf die ich jetzt sehr gespannt bin.
Gerne.
Und euch alles, alles Gute. Und das meine ich genauso, wie ich sage, von ganzem Herzen. Alles, alles Gute, egal auf welcher Seite ihr steht. Und Mayung, und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dir selbst Sicherheit und Stabilität schenken kannst. Nimm nun eine für dich angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Du kannst deine Augen langsam schließen oder leicht geöffnet halten. Wenn du die Augen lieber öffnen magst, dann lass den Blick auf etwas Angenehmes ruhen, sodass deine Augen sich ausruhen können. Ich lade dich nun ein, Kontakt mit deiner Atmung aufzunehmen. Beobachte, wie deine Atmung ganz natürlich ein- und ausströmt. Wie sich dabei deine Bauchdecke hebt und wieder leicht senkt. Solltest du bemerken, dass die Aufmerksamkeit auf deinen Atem bei dir Unwohlsein hervorruft, kannst du deine Aufmerksamkeit auch auf einen Gegenstand richten, zum Beispiel ein weiches Tuch in deinen Händen oder deine Augen auf ein Objekt richten. Vielleicht warst du oder bist du im Kontakt mit einer Person, die narzisstische Züge hat. In solchen Beziehungen können viele Gefühle und Gedanken auftreten. In dieser Meditation werden wir Raum dafür schaffen. Achte bitte gut auf dich und wähle für diese Übung keine Erinnerungen oder Situationen, die zu überwältigend sind. Dein Atem oder dein Gegenstand werden dir als stabilisierender Anker dienen. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend lächle ich meinem Körper liebevoll zu. Er hat vieles mitgemacht. Anspannung, Stress und Druck erlitten. Und nun sende ich meinem Körper meine ganze Dankbarkeit und Wertschätzung. Einatmend bin ich in Kontakt mit unangenehmen Gedanken, die in letzter Zeit auftraten, wenn ich an die schwierige Beziehung denke. Ausatmend lasse ich die Gedanken wie große Luftballons los. Ich spüre, wie ich mit jedem Ballon noch leichter werde. Vielleicht sind da selbstabwertende Gedanken oder Selbstvorwürfe. Das ist ganz normal. Erinnere dich daran, dass du dein Bestes gegeben hast. Mach dir auch bewusst, dass du in anderen heilsamen Beziehungen nicht so stark an dir zweifelst, wie du das jetzt tust. Schau zu, wie mit jedem Luftballon, der einen dieser belastenden Gedanken beinhaltet, dein Körper und Geist etwas leichter werden. Einatmend bin ich in Kontakt mit den unangenehmen Gefühlen, die in letzter Zeit auftraten, wenn ich an die schwierige Beziehung dachte oder denke. Ausatmend lasse ich die Gefühle wie große Luftballons los. Versuche, jedes einzelne Gefühl zu benennen, zum Beispiel Scham, Ungerechtigkeit, Wut, Ärger, vielleicht auch Angst und Sorge. und lass sie dann wieder los. Solche starken Gefühle können sehr belastend sein. Doch erinnere dich daran, dass die Gefühle wie alles kommen und wieder gehen. Einatmend bin ich in Kontakt mit einem freundlichen, wohlwollenden Anteil in mir. Ausatmend erinnert mich dieser wohlwollende Anteil daran, dass ich ganz lieb zu mir sein darf. Komme in Kontakt mit all den stärkenden und nährenden Erinnerungen, Menschen und anderen Ressourcen in deinem Umfeld. Neben dieser schwierigen Beziehung, die du erlebt hast oder erlebst, gibt es sicherlich auch etwas oder jemanden, der dir Kraft schenkt. Auch Fähigkeiten in dir. Lenke die Aufmerksamkeit wieder auf dich, um Kraft zu schöpfen. Und überleg dir, was du Konkretes tun kannst, um wirklich lieb zu dir zu sein. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.